Ich habe den Nachweis, ich habe einen Effekt und ich habe eben auch Rezeptoren, die dazu führen, dass ich, wenn ich unterschiedliche Wege anknipse oder unterstütze, eben weniger Appetit habe, weniger esse, mehr Insulin, bessere Verstoffwechselung von Zucker und dadurch eben auch wirklich eine Abnehmwirkung habe.
Wir haben ja immer gesagt, es gibt keine Wunderpille für Longevity. Aber stimmt das wirklich? Weil es gibt ja Peptide. Und wer es noch nicht weiß, aktuell kursieren unter dem Namen Peptide ganz, ganz viele Stoffe, die versprechen, dich brauner, muskulöser, schlanker, fitter, gesünder und so weiter zu machen. All das ohne Arbeit, du musst dir nur einen Stoff injizieren. Und ob das wirklich der Fall ist, ob das wirklich so leicht ist, wollen wir einmal heute besprechen mit ärztlicher Unterstützung, mit Markus.
Hallo.
Der Kardiologe, Internist, Ernährungsmediziner und vor allem Spezialist auf dem Bereich der präventiven Medizin ist. Und mit mir, dem Laurenz, ich bin Laie, darf die dummen Fragen stellen. Wir wollen heute einmal das Thema Peptide so leicht verständlich aufarbeiten, wie es im Internet geht. Warum so leicht verständlich wie möglich? Weil mir aufgefallen ist, wenn man einen Podcast hört zum Thema Peptide, driftet das sehr, sehr schnell ab in ganz schön freaky Tonlagen, um es so kurz zu sagen. Und wir wollen es heute einmal leicht verständlich machen. Die Kurzantwort ist nämlich, Peptide solltest du aktuell nicht in deine Longevity-Strategie mit reinnehmen, mit einer kleinen Ausnahme gegebenenfalls. Aber es ist eines der spannendsten Forschungsfelder und wir sollten auf jeden Fall nah dran sein, weil hier könnten ein paar richtig fundamentale Durchbrüche entstehen. Und deswegen machen wir auch eine Folge zu diesem Thema. Und damit hallo Markus.
Hallo Laurenz.
Markus, ich würde mit dir gerne heute einmal durch so ein paar Themen durchgehen. Also erstmal würde ich gerne verstehen, erstens, was ist eigentlich ein Peptid? Mhm. Und wie funktioniert das eigentlich genau? Ganz simpel verstanden, warum meint das eigentlich, dass das klappt? Warum geht sowas eigentlich? Dann würde ich gerne verstehen, wie man das eigentlich zu sich führt und warum man das zu sich führt. Ich würde gerne einmal kurz durch so ein paar dieser Forschungsfelder durchgehen, also durch ein paar von diesen Peptiden, da gibt es nämlich verschiedene, einmal durchgehen. Was ist das Peptid, das einem, es gibt zum Beispiel ein Peptid, das verspricht einem, dass einem sofort Wunden heilen, Verletzungen heilen, man vielleicht keine OP haben muss. Es gibt ein anderes Peptid, das einem Zellwachstum, Muskelwachstum verspricht. Es gibt ein anderes Peptid, das einem Abnehmen verspricht und so weiter und noch viele andere Sachen. Da würde ich gerne einmal durchgehen mit dir, was das genau ist und was man davon eigentlich zu halten hat. Und vor allem natürlich aber, warum das alles nicht so leicht ist, wie man eben denkt. Und ja, am Ende gibt es eine Einschätzung, die ein bisschen differenzierter ist, wo man wie schauen sollte, ob man Peptide wirklich zu sich nehmen sollte. Und wenn man das tun sollte, was man da auf jeden Fall beachten muss, bevor man sich ein Peptid kauft und es eben zu sich nimmt. Ja? Freue mich total auf die Folge und bin sehr gespannt. Markus, herzlich willkommen.
Danke dir.
Was macht Peptide so spannend für Leute? Und was ist eigentlich ein Peptid überhaupt?
Genau, also spannend deshalb, weil ein Peptid die Möglichkeit hat, in Körperprozesse einzugreifen und diese entsprechend zu pushen oder auch zu hemmen. Komme ich aber gleich nochmal drauf. Man muss erstmal verstehen, eben, was ist so ein Peptid und warum hat es diese Möglichkeit?
Ja, also ganz gut, du sagst, also das ist das Spannende. Du kannst also, durch Theorie, mit einem Peptid kannst du gezielt dem Körper sagen, mach das oder lass das.
Genau.
Und so ist eben die Theorie zu sagen, jetzt sage ich dem Körper einfach, mach all das, was ich machen möchte. Ich möchte gerne muskulös, braun gebrannt, gesund sein.
Genau,
und lass alles andere.
Das
ist die Theorie.
Genau, genau, das ist die Theorie.
Wie geht das?
Also, jeder weiß, was Eiweiße sind, also Proteine. Und man weiß, dass wenn man die Proteine aufteilt in den Einzelbausteinen, das ist eine Aminosäure. Mhm. Und ich muss nur genügend Aminosäuren aneinander ketten und die verdrehen und verwursteln, dann bekomme ich ein Protein, ein Eiweiß. Mhm. Und Peptide sind quasi so kurze Schnipsel von Aminosäuren. Also ein paar Aminosäuren.
Von Eiweißen, oder was?
Von Aminosäuren.
Okay.
Mehrere Aminosäuren aneinander, kürzere Segmente, sind ein Peptid. Das heißt, man kann sich das so überlegen, mehrere Peptide aneinander und die verdreht quasi und in einem 3D-Konstrukt würden ein Eiweiß ergeben.
Okay.
Aber darum geht es nicht. Ein Peptid sind mehrere Aminosäuren aneinander.
Okay. So. Und jetzt, also, wir haben auch mal eine eigene Folge gemacht zum Protein-Deep-Dive. Da haben wir näher das nochmal erklärt. Also, kurz gesagt, du hängst so ganz viele Aminosäuren wie Legosteine aneinander.
Genau.
Und dann ist das nicht nur so, dass du quasi eine Kombination wie eine Kette baust, sondern du faltest, der Körper faltet dir auch noch so speziell.
Genau.
Und daraus entstehen ganz spezielle Kombinationen.
Ja.
Und das ist einfach sozusagen, daraus so entsteht ein Protein.
Genau.
Aber eben auch eine kürzere Version davon ist ein Peptid.
Richtig.
So, also ein Mini-Protein, sage ich jetzt einfach mal grob.
Ja.
Ist ja jetzt falsch, aber.
Ja, ja, aber.
Kurze Bitte, wenn dir der Inhalt des Podcasts gefällt, dann teile ihn doch gerne mit jemandem, der sich auch mit dem Thema Gesundheit beschäftigt oder sich beschäftigen sollte. Ja, Familie, Freunde oder Angehörige. Wir glauben nämlich, dass die Inhalte anfangen, viel mehr Menschen raus müssen. Und da wir bei Longgame gerade noch ganz am Anfang stehen, sind wir da auf eure Mithilfe angewiesen. Also, vielen Dank fürs Teilen, wenn es euch gefällt. Und damit zurück zur Show.
Genau, genau.
Und jetzt ist die Frage, Proteine, das muss ich doch eigentlich essen, um Muskeln zu bekommen. Was hast denn das jetzt zu tun mit braun werden und abnehmen und so weiter?
Genau. Die Peptide haben die Möglichkeit, an unterschiedliche Hormonwege oder Zellregulationswege andocken zu können oder die anschalten oder ausschalten zu können. Man muss sich das so vorstellen, man sagt im Medizinischen das sogenannte Schlüssel-Schloss-Prinzip. Also ich habe immer einen Rezeptor, der quasi wie eine Art Schloss vor einer Zelle ist. Und ich habe das Peptid, das wie ein Schlüssel ist. Mhm. Und ich habe entweder den Effekt, dass ich einen Prozess anschubsen kann, also fördern kann. Bedeutet, der Schlüssel passt perfekt in das Schloss und kann das aufschließen und dann geht es los. Oder ich habe einfach den Moment als sogenannter Antagonist, also ich kann etwas verhindern, dass etwas losgeht, dass sich das Peptid quasi wie so ein Kaugummi vor das Schloss klebt und eben der Schlüssel nicht, ein anderer Schlüssel nicht rangehen kann.
Ja.
Die meisten Abläufe sind aber so, dass eben verschiedene Prozesse angeschoben werden bei Peptiden. Genau, also jetzt haben wir einmal angeguckt, wie ist so ein Peptid zusammengebaut und vor allem, wie kann das zellulär wirken und eben einen gewissen Prozess hervorrufen oder anschieben. Und ich habe eben die Möglichkeit, hier verschiedene Effekte zu erzielen. Und da gibt es momentan eigentlich drei große Gruppen, in denen geforscht wird. Und es gibt einmal die Gruppe für Heilung, es gibt eigentlich einmal die Gruppe für Gewichts-, also Fettverlust und es gibt das Ganze eben für Wachstum. Ja? Also Zellwachstum, Muskelwachstum in die Richtung. Und die drei schauen wir uns jetzt einmal an. Und beim ersten, wenn man über dieses große Thema Heilung spricht, muss man sich als erstes mal den Gedanken machen, wie kommt man zu dem Thema, dass eben etwas schneller heilen kann.
Also ganz bewusst, wir gehen da jetzt rein, das ist gerade der Stand der Forschung, was quasi Theorie ist. Wir sagen gleich noch, was da auch die Einschränkungen von sind. Ne? Also bitte nicht jetzt sagen, ach toll, das nur die Hälfte hören und dann sagen, okay,
kann funktioniert ja alles, bumsen.
Sondern wir kommen auch gleich noch zur Einschätzung und auch, warum wir das als nicht aktuell
praktikabel
sehen, aber trotzdem wollen wir verstehen, wie das eigentlich funktioniert. Ja?
Genau. Also Heilung. Was passiert in einem Prozess der Heilung? Ich muss die entzündlichen Zellen, die kaputten Zellen irgendwie wegbekommen von diesem Gebiet, das betroffen ist, und ich muss gesunde Stoffe hinbekommen. Das kann der Körper nur durch Durchblutung schaffen. Also ich muss einfach diesen Bereich besser durchbluten. Mehr Durchblutung schaffe ich, indem ich die Gefäße, die ohnehin an dem Körperteil oder dem Gebiet sind, dass ich die weitermache, dass ich einfach mehr Volumen hinbekomme. Oder ich muss einfach neue Gefäße bauen, um besser durchbluten zu können. Und da gibt es eben einen Stoff namens BPC-157. Und dem sagt man nach, dass es eben über einen speziellen zellulären Weg agiert und diesen anschubsen kann, dass zum einen die Gefäße weiter werden und zum anderen eben auch neue Gefäße gebildet werden können. Wenn ich mich dieser Wirkung, oder wenn ich mir diese Wirkung zu eigen mache, habe ich die Möglichkeit, einfach diesen zellulären Weg zu befeuern, dass ich da mehr in die Regeneration komme. Ihr werdet es bei den anderen Themen auch häufiger jetzt noch von mir hören, dass der Stand der Forschung ist so, dass wir immer nur Hinweise im Reagenzglas oder im Mausmodell, maximal im Mausmodell haben, aber es gibt überhaupt keine Daten, die im Menschen diesen Prozess nachbilden momentan. Das bedeutet, das ist das, was eingangs gesagt war, es ist momentan in der Forschungswelt sehr viel Musik drin, wo man einfach auch viel Hoffnung hat, dass es diese Wege auch im Menschen nachgewiesen werden können. Aber wir haben den Nachweis eben noch nicht. Mhm. Und darum ist es sehr vorsichtig, damit umzugehen. Ja.
Übrigens zwei Kommentare. Also das eine ist, jetzt, als ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich mich ganz oft gefragt, was sollen denn diese ganzen Buchstaben- und Zahlenkombinationen? Also Punkt 1, müsst ihr euch erstmal nicht merken. Punkt 2, wir haben ja auch immer die Long Game Show Notes, wo wir eine Textversion von diesem Podcast haben, wo wir dementsprechend auch das nochmal aufschreiben. Wer sich mal das nachschlagen möchte, gerne dahin. Und das dritte ist, tatsächlich diese Buchstaben-Zahlen-Kombination, die sind nicht nach einem gewissen Muster oder so gemacht, sondern es ist einfach, irgendwie jemand hat diesen Namen sich immer mal ausgedacht. Also BPC steht beispielsweise für Body Protecting Compound 157. Andere Peptide sind benannt nach den Erfindern und so weiter. Also es ist alles so ein Muster. Also deswegen wird schnell freaky, am besten nicht merken, nur verstehen, okay, hier gibt es was es gibt.
Genau.
Und dazu, wenn wir sagen, keine Humanstudien, das ist, also es gibt Mausmodelle, die dann auch sozusagen von anerkannten Wissenschaftlern sind. Es gibt zu Teilen zu Peptiden auch Menschenstudien, aber leider, oder was ist leider, die stammen allesamt von einem Forscher, der zum Beispiel Peptide verkauft. So, und dann hat er quasi Studien gebaut, die tatsächlich gerade bei diesen Heilungsdingern einfach nicht gut designt waren. Und sozusagen ein nicht gutes Design in Verbindung mit einem ernsthaften kommerziellen Interesse und einer kleinen Studiengröße spricht dann meistens dafür, dass wir sagen können, also wirklich belastbar ist das jetzt nun leider nicht.
Genau. Ne? Und wir kommen gleich noch drauf, wie Studien laufen müssen, damit die als Medikament zugelassen, aber kommen wir gleich nochmal.
Genau, aber das ist, also das ist sozusagen, genau. Aber was ja schon cool ist, also wenn man jetzt mal weiter guckt, jetzt drehen wir die um ein paar Jahre weiter, jetzt gibt es also einen Stoff, der erlaubt es, der stellt meinen Körper in einen maximalen Regenerationsmodus. Dadurch heile ich schneller. Das ist ja eigentlich eine total coole Aussage.
Absolut, also wär absolut mega. Also es gibt den Nachweis zum Beispiel, wie ich gesagt habe, im Reagenzglas gibt es, dass man eine Zellkultur gemacht hat und man hat, wie jetzt mit dem Messer, einfach einmal durch die Zellen wie so Kratzer gemacht. Das ist wirklich ein Scratch-Test, nennen wir das. Und hat eben geguckt, hat dann das Peptid drauf geträufelt und hat geguckt, was passiert jetzt in den Zellen. Und die Zellen haben halt wirklich angefangen, Gefäße auszuprägen, um sich da die Durchblutung zu machen, um eben dann den Heilungsprozess laufen zu lassen.
Ja.
Und wenn dieser Effekt beim Menschen funktionieren kann, wäre natürlich großartig, weil man dadurch einfach in ein ganz anderes Heilungsstadium kommen kann.
Ja. So, und jetzt ist es so, also dieses Peptid ist eines der häufigsten, da spritzen sich auch schon viele Leute in USA und sonst wo, spritzen sich auch viele. Was wäre denn deine Empfehlung dazu, wenn du jetzt hörst, hey, ich habe hier irgendwie was geheilt werden soll?
Also, ganz klare Empfehlung, solange ich keinen Nachweis, einen signifikanten Nachweis in einer Humanstudie habe, die so gepowert ist, dass ich der auch vertrauen kann, sollte man es nicht anwenden.
Hm.
Punkt. Wenn ich doch in der Situation bin, dass ich sage, ich möchte um alles in der Welt diesen eventuell bestehenden Effekt bei mir nutzen, und ich gehe das Risiko, dass ich mir etwas spritze, bei dem ich noch keinen Nachweis habe, dann sollte ich mir zumindest einen Arzt suchen, der sich in diesem Gebiet auskennt. Und ich sollte mir einen Arzt suchen oder eine Ärztin, die entsprechend eine Apotheke kennt, die dieses Peptid vertreibt und eine Gewährleistung gibt, dass auch wirklich es ein sauberes Präparat ist. Also auch wirklich das drin ist, was draufsteht.
Ja.
Ja. Plus, es sollte jemand sein, der sich auch mit Notfallsituationen auskennt. Denn ein Peptid ist eine Mini-Eiweißform und auf die kann man mit jeder Form, die der Körper sich einfallen lassen kann, also auch mit Immunsystemreaktionen und allergischen Schockreaktionen reagieren. Und das muss man eben abfangen können. Also das mache ich nicht daheim in meinem Zimmerchen, wo keiner zuschaut, weil da kannst du dir, wenn es blöd geht, schon auch mal die Lichter ausknipsen.
Ja. Wo es halt, finde ich, interessant wird, und das ist jetzt meine Laieneinschätzung dazu, also wenn ich irgendwie vor einer Operation stehe, einer ganz komplizierten Knieoperation, weil mein Knie einfach nochmal nicht heilt, oder ich einfach chronische Schmerzen habe, die irgendwie nicht weggehen. Also etwas, ich bin quasi, mein Ausgangsstadium ist schon minus 100. Ich finde, dann kann man sich noch über, dann, das wäre die einzige Situation, wo ich zumindest überlegen würde, würde ich das, was du gerade gesprochen hast,
es ist immer ein Abwägen,
und dieses Risiko eingehen.
Gehe ich das Risiko?
Ja. Ja. Aber jetzt nur so.
Würde ich jemanden, der bei mir in der Praxis sitzt, zu sagen, ja, mach's? Nein. Ganz klar. Weil ich kann ihm nicht versprechen, dass der Effekt eintritt. Hm. Und ich kann ihm nicht sagen, wie er reagieren wird. Und das, was potenziell an Reaktion passieren kann, steht meines Erachtens zu gefährlich dagegen, ein Risiko einzugehen für einen Effekt, den ich nicht nachweisen kann. Aber wenn ich eine Situation habe, wo ich sage, okay, das ist für mich schon wirklich auswegslos und ich möchte hoffen, das Bestmögliche jetzt noch rauszuholen, dann ist es zumindest etwas, wo ich überlegen kann, gehe ich das Risiko ein.
Ja.
Ja. Genau.
Ja. Okay, aber auch das, also selbst da, ne, man merkt es, du bist ja jemand, der schon einfach sehr nah dran ist, auch an all den präventiven Themen und da auch ein Interesse dran hat, auch über die Leitlinien hinauszugehen. Aber wenn du sagst, hey, ich würde das niemals als Arzt machen, es sei denn, das ist wirklich, du kommst von einer ganz, ganz schlimmen Situation, ist es, glaube ich, auch eine spannende Aussage in sich selber. Die vielleicht auch der ein oder andere, die dann auch wahrscheinlich mal zu bedenken geben sollte, ob man das dann machen sollte, wenn man so ein Video auf Social Media sieht, wo dann Leute sagen, ja, hey, das ist die Wunderpille, machen und so weiter. Okay, aber das ist sozusagen, das ist einmal dieser erste Strang, Heilung.
Genau.
Wenn das kommt, super spannend, ne? Aber
absolut.
Sind wir noch weit davon. Okay. Sind wir noch weit von weg, dass das kommt. Das zweite war jetzt abnehmen, das will ich nochmal nach hinten packen,
gerne.
Weil das tatsächlich ja schon wirklich ein valider Case ist.
Richtig. Ne?
Kommen wir gleich zu. Aber lass uns nochmal zum Thema Wachstum. Jetzt gehen der zweite große Strang. Was gibt's da?
Wachstum ist super spannend, weil wie erreiche ich Wachstum? Der Körper hat Hormone, sogenannte Wachstumshormone, richtig gesagt, die zum einen wird dieses Wachstumshormon im Körper ausgeschüttet. Zusätzlich gibt es einen Effekt, dass Wachstumshormone in der Leber dazu führen, dass es quasi sogenannte insulinähnliche Hormone ausschüttet. Insulin ist ein anaboles Hormon, bedeutet ein Hormon, das Wachstum fördert. Und wenn ich ein anderes Hormon habe, das heißt schon insulinähnlich, dann hat es die ähnliche Wirkung. So, jetzt muss man dazu sagen, ich habe aber halt nicht nur an den Muskelzellen zum Beispiel diese Rezeptoren, wo dieses Hormon dran geht, sondern ich habe, dass ich eben ganz gezielt nur Muskelwachstum fördern kann, sondern ich habe diese Rezeptoren eben an nahezu jeder anderen Zelle im Körper auch. Mhm. Und das ist ein super feiner Regulationsmechanismus, der da abläuft. Wann geht dieses Hormon an welche Zelle und vor allem, wann wird eine Zelle angeknipst und ausgeknipst, um zu wachsen oder sich zu teilen oder nicht. Das Risiko bei dem Ganzen ist eben, dass ich nicht wie mit einer Pipette auf die Muskelzelle gehe und sage, hier, du bekommst jetzt nur die Muskelzelle bekommt jetzt dieses Wachstumshormon, sondern ich gehe eigentlich wie mit der Gießkanne über den Körper drüber und schütte in dem Moment dieses Wachstumshormon oder das Peptid, das dieses Wachstumshormon fördert, knalle ich überall im Körper an. Bedeutet, wenn ich irgendwo Zellen habe, die nicht, also Krebszellen oder irgendwas in die Richtung, die noch nicht entdeckt worden sind, feuere ich die natürlich genauso an wie jede andere Zelle auch. Oder ich feuere auch gesunde Zellen, körpereigene Zellen an, sich deutlich mehr schneller zu vermehren, zu teilen. Und wir hatten es in der Krebsfolge drüber, was passieren kann, wenn ich eben eine gesunde Zelle übermäßig zum Zellwachstum und Zellteilung anrege, dass eben auch hier so Kurzschlussmechanismen passieren können, wo einfach Fehler in dem Umbauprozess sind, die dann wieder entarten können. Also ich habe mit dem Wachstumshormon schon ein Risiko, eben in die Zellen anzuknipsen, die ich nicht anknipsen möchte.
Ja, okay. Also es gibt, also dieser Strang sorgt dafür, dass einfach alles im Körper wächst. Das finden Leute gut, weil man dadurch dann auch Muskelwachstum theoretisch forcieren könnte.
Genau.
Gegebenenfalls auch das Wachstum neuer Zellen forcieren könnte, sowas wie das dann irgendwie die Haut in dem Fall jünger aussieht und so weiter. Aber du sagst, dass das große Problem hierbei ist es einfach, das ist ähnlich wie es bei auch, wenn man Steroide nutzt, ne? es wächst einfach alles im Körper und das heißt sozusagen auch da, man kann es nicht kontrollieren, dass nur das wächst, was man möchte. Also es wächst dann zum Beispiel die Ohren mit, die Nase mit, die Organe wachsen mit und so weiter. Und das ist einfach auch total, total Humbug. Und dazu kommt, also dieser Effekt, dass es sozusagen wächst, ist tatsächlich sogar auch nicht im Menschen erwiesen. Also es ist auch nur sozusagen wieder so auf dem Papier.
Genau.
Man sagt, hey, dieser eine Stoff triggert das Wachstum an, Also spritze ich den Stoff, also erwarte ich, dass es wächst. Und das ist leider aus der ganzen medizinischen Erfahrung auch nicht immer so gegeben. Ne?
Genau.
Okay, das ist der zweite große Signalweg.
Mhm.
Jetzt haben wir den dritten Signalweg, und zwar abnehmen.
Fettabbau. Ja, ich habe es beim zweiten schon gesagt, der dritte ist genauso ein spannender Weg. Also das zeigt einmal mehr, wie viel, ja, wie man auch medizinisch darauf wartet, dass da was passiert. Weil die Überlegung, was in diesen Wegen passiert, ist einfach genial. Und das sieht man jetzt in dem dritten Weg, in dem Gewichtsreduktionsweg, es geht eben doch schon nachweislich. Ja. Und da ist ein Riesenunterschied. Wir müssen hier unterscheiden zwischen einem Grauzone-Peptid, was irgendwie schon zeigt, dass es eine gewisse Wirkung hat, aber es ist eben noch nicht endgültig bewiesen, und einem bewiesenen Peptid, also einem Medikament mittlerweile. Ja. Und da ist es so, bei dem zum Abnehmen, dass...
Also du sprichst über die Abnehmspritze.
Genau, wollte ich gerade sagen.
Die Abnehmspritze ist, was auch ein Peptid.
Richtig.
Jetzt wird's nämlich halt spannend. Ne?
Genau, die Abnehmspritze ist ein Peptid. Und da ist es so, da hat man genau den Effekt, dass es ganz gezielt auf eine Rezeptorklasse für quasi ein Organ, wenn man so möchte, geht, weil es eben den Rezeptor anspricht, dass zum einen der... Also auch da, es gibt ein Hormon aus dem Darm, das triggert zum einen im Kopf, dass ich nicht mehr so viel Appetit habe. Es triggert im Magen, dass, wenn ich gegessen habe, weniger schnell entleert wird. Das heißt, ich habe länger was im Bauch und habe das Gefühl, ich bin einfach schneller satt. Und es gibt einen anderen Rezeptor, das quasi getriggert wird, dass mehr Insulin ausgeschüttet wird. Und da habe ich einfach einen ganz gezielten Weg, der... Da ist dieses Peptid so gepowert, dass es eben auch nur auf diese Wirkung eingeht. Bedeutet, ich schieße nirgendwo links, rechts, sondern ich habe einen ganz klaren Weg. Und da ist es durch x Studien, durch Humanstudien ist es nachgewiesen, und damit ist eigentlich der Beweis da, Peptide können auch entsprechend wirken.
Ja.
Ja? Und das ist eben genau der Effekt, den ich bei der Abnehmspritze habe. Ich habe den Nachweis, ich habe einen Effekt, und ich habe eben auch Rezeptoren, die dazu führen, dass ich, wenn ich unterschiedliche Wege anknipse oder unterstütze, eben weniger Appetit habe, weniger esse, mehr Insulin, bessere Verstoffwechselung von Zucker, und dadurch eben auch wirklich eine Abnehmwirkung habe.
Ja. 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 Und ich glaube, da kommt auch ein Großteil dieses Hypes her. Wir nehmen uns einmal zurück. So, wann kam die Abnehmspritze auf den Markt? War das so vor ein, zwei, ja, vielleicht ein bisschen länger, also um den Dreh?
Also zum Abnehmen ist es ja vor so guten 3 Jahren auf den Markt gekommen, aber der Effekt ist ja schon da. Also das kommt ja aus der Diabetes-Therapie. Da ist das Ganze schon seit, ich glaube, 8, 9 Jahren gibt es das eigentlich schon.
Also da gibt es schon länger, aber sozusagen, genau.
Das ist. Aber dass es rein fürs Abnehmen mitgenommen wird, ist jetzt so seit 3 Jahren.
Ungefähr. Also da wird sozusagen der Beweis ergeben, eine große Volkskrankheit kann man mit der Injektion eines Stoffes kann man verhindern. Und dann war es, glaube ich, logisch, dass viele sich gefragt haben, okay, wenn das so geht, was gibt es noch für andere Signalwege, die wir an- oder ausschalten können, um das zu machen?
Und daher ist halt auch so ein bisschen so ein falscher Trust mit entstanden. Ne? Also es geht in einen Weg, und bei einem anderen habe ich so einen Halbnachweis. Also wird es da ja schon auch funktionieren.
Ja.
So. Drehen wir das Ganze mal 5 bis 7 Jahre vor. Wahrscheinlich sitzen wir dann zusammen und sprechen darüber, was wir jetzt für tolle Möglichkeiten haben. Ja? Aber wissen wir halt noch nicht.
Ja. Genau. Also das sind so die drei großen Wege. Ich will gleich noch gerne mit dir sprechen. Also wenn man sowas nehmen wollen würde, wie wäre der richtige Weg?
Mhm.
Und das Zweite ist, wie schaut eigentlich jetzt der Weg der weiteren Forschung aus? Also was können wir die nächsten Jahre eigentlich erwarten?
Mhm.
Bevor wir da reingehen, nur noch eine kleine witzige Anekdote. Ich habe mit dem Brian Johnson auch zum Thema Peptide mal gesprochen. Also wer ihn nicht kennt, das ist dieser Tech-Milliardär, der auch eine Netflix-Doku hat zum Thema nicht sterben, don't die und so weiter. Relativ freaky unterwegs, nicht ganz unser Ansatz, weil sehr, sehr extrem. Also der macht jeden Scheiß, ja. Das Interessante ist, ich habe ihn auch angesprochen, und der meinte so, ja, Peptide wäre eher vorsichtig mit.
Und der nimmt alles.
Also der probiert alles. Der
versucht
alles. So. Und der meinte, wäre ich vorsichtig, einfach weil es noch nicht ganz belegt ist. Und er ist einfach für gefährlich, also einfach auch so einen Stoff in sich reinzunehmen, der einfach so, was ich spannend fand. Und gleichzeitig meinte er aber auch, das ist wahrscheinlich gerade das Spannendste, was so in der Forschung passiert. Ja. Also der Gedanke, ich kann gezielt Sachen an- oder ausknipsen im Körper, ist halt sehr, sehr spannend. Zumal wir halt auch wissen heutzutage, es gibt gewisse Sachen, die knipsen dein Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Demenz, Krebs, Diabetes halt einfach an. Mhm. Und das zu verhindern, ist halt total spannend und da wird einiges kommen. Deswegen zu unserer Eingangsfrage einmal, was erwartet uns denn jetzt? Also wenn wir jetzt mal die Uhr sozusagen ein paar Jahre vordrehen, was wird jetzt passieren mit diesen Peptiden, die jetzt hier gerade zum Beispiel wir genannt haben? Ab wann kann man denn erwarten, dass sowas vielleicht mal kommt?
Also in dem Themenkomplex vom Abnehmen, da passiert momentan extrem viel, weil man ist quasi ursprünglich mal gestartet mit einem Rezeptor, das das Peptid anspricht. Dann haben wir das Ganze schon weiterentwickelt. Mittlerweile haben wir Medikamente, die eben zwei verschiedene Rezeptoren ansprechen. Jetzt ist das dritte, oder anders, jetzt ist das nächste Medikament raus, das über drei verschiedene Rezeptoren wirkt. Also man hat es quasi insofern weiterentwickelt, dass man gesagt hat, ich mache mir noch die Wirkungsweise von anderen Wegen zunutze und packe eben das alles so zusammen in ein Peptid, dass es drei unterschiedliche Rezeptoren gleichzeitig anspricht. Gibt es in den USA schon, kommt sicherlich demnächst auf dem europäischen Markt auch, wird ein Wahnsinnshebel nochmal geben für die Gewichtsreduktion dahingehend. So, Thema Wachstum und Heilung. Das sind Humanstudien quasi angedacht, aber da werden wir uns sicherlich noch etwas gedulden müssen, weil die eben einfach erstmal groß gepowert werden müssen, weil die einen gewissen Beobachtungszeitraum brauchen. Und dann ist es so, und das ist eben der Unterschied zu den Abnehmspritzen, man muss im Prinzip bei den Peptiden, wenn man sich die spritzt, für jede Injektionsstelle eine Studie machen. Und das kostet unglaublich viel Geld. Also es wird einmal irgendwann eine Studie kommen, die überhaupt beweist, dass es hilft oder dass der Effekt beim Menschen eintritt. Mhm. Und wenn ich das nachgewiesen habe, dann muss ich mehrere Studien machen, wo und wie kann ich mir das spritzen. Ach so. Also dementsprechend, ohne da jetzt irgendeine Euphorie zu nehmen, wir werden das sicherlich nicht in 2 Jahren irgendwelche Daten haben, wo wir sagen können, ah, jetzt starten wir mal mit.
Und wann kriegen wir Daten?
Also ich denke, dass wir da locker 5 bis 7 Jahre noch brauchen,
okay,
bis wir da irgendwo hinkommen. Genau. Ich hatte es erwähnt über das Thema mit Spritzen. Also ja, man spritzt sich Peptide. Über den Darreichungsweg kann man sich natürlich überlegen, so, ja, warum mache ich das nicht, dass ich einfach mir da eine Tablette pressen lasse und schluck die. Zum einen ist es so, alles, was ich esse oder schlucke, wird erstmal im Magen und im Darm wieder in die Einzelteile zerlegt. Mhm. Bedeutet, das Peptid wird im Darm in die einzelnen Aminosäuren zerlegt, wird dann aufgenommen durch die Darmschleimhaut und geht in die Blutbahn. Und dann habe ich eben nur die einzelnen Aminosäuren. Und ich brauche ja diese Zusammensetzung, damit es das Peptid überhaupt ist. Also sprich, ich habe meinen einzelnen Legostein und diesen Legostein nimmt sich der Körper halt dann für das, was er braucht, macht aber kein Peptid mehr daraus. Das ist das Problem, wenn ich es eben zuführe oder wenn ich es esse. Drum sollte man ein Peptid spritzen. Man sagt, ins Unterhautfettgewebe spritzt man das Ganze. Und warum macht man das? Weil es eben zwei Mechanismen oder zwei Abbauwege umgeht. Einmal den Abbauweg im Darm und das andere ist, es gibt einen Abbauweg in der Leber. Und die Blutversorgung läuft einfach vom Unterhautfettgewebe so, dass es nicht über die Leber läuft. Mhm. Damit wirkt das Peptid so in der Zusammensetzung, wie es ist. Und warum muss ich die unterschiedlichen Injektionsstellen testen? Weil ich eben an unterschiedlichen Stellen unterschiedlich viel Unterhautfettgewebe habe. Plus, es kommt immer darauf an, wie das Peptid gebaut ist. Und sehr kleine, also von der Molekülgröße, sehr kleine Peptide können sehr leicht im Unterhautfettgewebe über die kleinen Kapillaren, also die ganz mini kleinen Blutgefäße aufgenommen werden. geht viel schneller von der Wirkweise, als wenn ich ein großes Peptid habe, das eben nicht in die kleinen Gefäße aufgenommen werden kann. Das wird meistens über den Lymphweg aufgenommen. Und Lymphe muss erstmal zum Herzen zurück und dann muss es quasi in entsprechenden Blutkreislauf kommen. Und das dauert einfach viel, viel länger, bis es dann im Körper wirkt. Und somit habe ich ganz starke Unterschiede, wo ich spritze, wie schnell es wirkt und wie intensiv es wirkt.
Okay. Also das ist ja auch nochmal dann, das finde ich ist auch für mich eine riesige Hürde dahinter. Also man spritzt sich etwas direkt in die Blutbahn rein.
Ins Unterhautfettgewebe.
Ja, okay. Und dann, also ich sage, dann geht es direkt ins Blut rein, ohne jetzt irgendwie noch dazwischen was.
Genau, dann gibt es keinen Pförtner mehr. Genau.
Ja, jetzt ist ein großes Thema bei denen, die sagen, weil das einfach ein unregulierter Markt ist. Es gibt jetzt nicht von Bayer irgendwie ein freches Peptid. Das kauft man sich irgendwie übers Internet. Viel kommt aus China und so weiter. Ein Riesenproblem ist die Sauberkeit der Substanz. Und sobald man darüber spricht, also ich meine, das ist im Vorgespräch auch zu Markus, ist so ein bisschen wie hinter den Hauptbahnhof gehen und einfach, ich weiß nicht, Stoff für Freitagabend besorgen sozusagen. Also das ist, du musst, also wenn du es machen möchtest, erstmal musst du wissen, du spritzt es dir rein. Zweitens, du musst einen vertrauenswürdigen
Dealer finden. Ärzte oder Arzt finden.
Erstmal ja nicht Ärzte oder Arzt. Also
beziehungsweise, ja, wobei schon.
Händler finden, ja. Erstmal und einen Hersteller finden von diesem Produkt.
Ja, ich wäre jetzt den Weg gegangen. Meistens kennt eher ein Arzt oder eine Ärztin eine Apotheke oder etwas, wo du halt sauberen Stoff herbekommst. Okay.
Und dann im besten Fall, wenn du es eben bestellst, sollst du dann musst du es noch einmal eigentlich vorher testen, um auf Nummer sicher zu gehen. Ja. Weil das Problem ist, ganz oft ist entweder der Wirkstoff nicht drin oder zu gering drin, ja, wo halt kleine Dosen einen riesen Unterschied machen. Ja, also der Stoff ist gestreckt.
Ja. Das
und das Zweite ist, ganz oft ist da einfach Müll drin. Also da ist wirklich, da sind Giftstoffe drin, die dem Körper einfach nicht gut tun. Und auch da, man spritzt sich direkt rein. Also man hat auch da die Gefahr, sich unsauberen Stoff reinzuschieben.
Komplett.
Also auch da, wie am Cottbusser Tor in Berlin. In diesem Sinne, das heißt, man muss auf jeden Fall darauf achten, also auf den Hersteller achten, das auf jeden Fall prüfen lassen und im besten Fall das begleitet machen, wenn man das irgendwie machen möchte. Wie gesagt, wir raten nicht dazu, aber verstehen durchaus, warum es eben Wege gibt, das zu machen.
Das zu überlegen,
ja. Und genau, wir als Long Game beobachten das natürlich ganz intensiv. Sobald etwas ist, sozusagen sind wir dran, machen auch ein Update dazu.
Ja.
Aber gerade ist es eben noch nicht so, dass wir irgendwie sagen, das ist halbwegs relevant. Und vor allem die große Gefahr ist ja auch mal ganz anders gedacht. Also ich werde ganz oft darauf angesprochen, ach, du machst jetzt Longevity, Laurenz. Ja, Peptide ist ja auch ein großes Thema, ne? Und sage ich mal, es gibt so viel mehr, was du in deinem Kopf hast, Markus, was sozusagen einfach präventive Medizin ist, wo es nur um die Basics geht. Ja. Was einfach die meisten Leute nicht machen. Also nochmal, irgendwie 90% aller Herzinfarkte sind vermeidbar. Und trotzdem sterben daran die meisten Leute in Deutschland. Das ist eher der Fokus unserer Arbeit. Peptide sind das deswegen nicht. Das ist einfach fancy Stuff, Zukunftsmusik. Aber es gibt so viele Basics, die jeder umsetzen sollte. Und auch nur ein persönlicher Rat, bevor man sich jetzt Videos anschaut zu Peptiden und soll man da was machen und so weiter, lieber erstmal die Basics.
Trainingsvideo anschauen.
Erstmal die Basics machen. Dazu haben wir auch super viel gemacht. Wie gesagt, Getting Started ist unsere Starter-Serie, wo wir einfach sehr viel schon zu den Basics gemacht haben. Ja. Und das ist eher unser Ansatz. Trotzdem bleiben wir auf jeden Fall dran. Ja.
Ich hätte es nicht schöner sagen.
Genau. Und ganz wichtig natürlich bei uns, also für dieses Thema ist uns natürlich, weil das jetzt hier in den experimentellen Bereich reingeht, solltet ihr irgendwie sowas probieren, bitte nur unter wirklich sinnvoller ärztlicher Anleitung. Wie gesagt, ein Arzt, den wir hier sitzen haben, meint selber, er würde es nicht machen bei seinen Patienten, es sei denn...
Absolut, also ich kann dem so eigentlich noch einen draufsetzen. Ich habe in der Tat die Anfragen aus dem engsten Freundeskreis und tue meinen Freunden gerne etwas Gutes, aber auch da habe ich abgeraten und gesagt, bei aller Liebe, aber ich werde es nicht irgendwo herholen und dir geben und aufpassen, weil es werde ich nicht tun.
Ja.
Also dementsprechend, wenn wir da weiter sind in der Forschung, gerne.
Ja, genau. Cool. Und auch genau das beobachten wir für euch, das heißt, folgt gerne dem Long Game Podcast. Wenn euch das hier geholfen hat, gebt gerne eine Bewertung ab und wir danken euch für eure Aufmerksamkeit. Markus, vielen Dank dir.
Danke dir.
Und macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.